Wir werden also hinterfragen, wir werden die unliebsame manchmal Position einnehmen und den Gottesdienst der Konformisten stören. Wir werden diese unangenehme Arbeit tun, und zwar im Dienst der Freiheit, so dass wir alle bessere Ideen hören im öffentlichen Raum, als wir sie jetzt haben.
Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Ein neues Jahr hat begonnen und ein neues Gesicht ist bei mir. Der Herausgeber des Schweizer Monats, der neue Giuseppe Grazia. Mein Name ist Lukas Leutzinger, ich bin Redaktionsleiter des Schweizer Monats und wir werden künftig jede Woche ein kurzes Gespräch führen in diesem neuen Videoformat. Giuseppe, herzlich willkommen dazu.
Ja, hallo, hallo alle zusammen und ich freue mich sehr, mit dir regelmäßig zu sprechen über das, was die Woche uns gebracht hat. Der ganze Wahnsinn, den wir erleben, die ganzen schönen Dinge, die wir erleben, wir werden sie alle analysieren, auf gewohnt hohem Niveau, wie wir es beim Schweizer Monat ja kennen, nicht wahr?
Was wird sich denn verändern jetzt im neuen Jahr mit dir als Herausgeber?
Also ich hoffe vor allem, dass wir zwei gute Arbeit leisten und das ganze tolle Team, das wir ja haben, und dass wir die Fahne der Freiheit hochhalten, und zwar so hoch, wie es vom Niveau her gewohnt ist vom Schweizer Monat. Es ist ja so, dass wir unter Beschuss sind, also ich rede jetzt von der Freiheit. Es ist vielleicht nicht so deutlich wie jetzt in Deutschland oder in einer Diktatur wie in China oder in Russland, aber es ist subtil vorhanden. Ich glaube, viele Menschen spüren, der Meinungskorridor verengt sich zusehends. Die Meinungsfreiheit vor der Äußerung ist vielleicht noch da, aber nach der Äußerung ist sie, muss man rechnen mit Konsequenzen. Das ist sicher ein Thema, das den Schweizer Monat bewegen wird, denke ich mir. Die ganze gesellschaftliche Entwicklung geht ja in Richtung Kollektivismus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, dass die Leute quasi schleichend bevormundet und entmündigt werden. Und wenn sie dann mal irgendwie zu sich kommen, ist es schon dann schon sehr eng. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das geht in eine schlechte Richtung. Und du hast es ja auch erwähnt in der ersten Ausgabe unseres neuen Newsletters Advocatus Diaboli, wo du dazu appellierst, stören wir den Gottesdienst der Konformisten. Und ich denke, das ist die Aufgabe oder eine Aufgabe des Schweizer Monats, dass wir immer auch wach sind und Widerspruch leisten und auch unbequem sind, eigentlich der Stachel im Fleisch sind der Konformisten und Kollektivisten.
Ja, und das ist unbequem, ist eine unbequeme Rolle. Es ist ja manchmal so, dass man dann hört, super, dass ihr das tut, aber wir sind eher leise im Hintergrund, wir können euch nicht öffentlich da supporten. Man hat Angst über die Reputationsrisiken, weil man muss einfach wissen, die Freiheit verteidigt sich nicht von allein. Und es ist auch unbequem, natürlich dann, ich sage jetzt mal, gegen den Mainstream Meinung zu beziehen. Es gibt so viele Beispiele, die könnte man jetzt alle aufzählen, aber das geht dann zu weit. Ob das jetzt das Corona-Thema ist, das Klimathema ist, Russland-Ukraine-Thema, Israel-Thema. Da gibt es immer so ein Mainstream-Narrativ, das man mehr oder weniger teilen muss. Und wenn man das dann eben nicht tut, wenn man sich getraut, originelle Stimmen zu bringen, dann nachher ist es einfach schwierig. Und man wird auch oft dann geschnitten oder eben in die rechte oder in die extreme Ecke gedrückt. Was uns selber ja auch schon passiert ist, ich habe irgendwo mal gelesen, wir seien reaktionär, ist das, es kommt aber von ganz links, vielleicht ist das ja dann ein Lob, ich weiß nicht.
Reaktionär seit 1921.
Hat jemand geschrieben von der linken Seite, glaube ich, nicht?
Genau, ja.
Ja, gut, vielleicht sind die halt kommunistisch seit 1921, ich weiß es nicht.
Wie reaktionär bist denn du? Was ist dein Hintergrund?
Du, also ich weiß nicht, ich kann mich selber eigentlich sehr schwer einschätzen, aber ich habe mal einen Test gemacht. Ich kann das jedem empfehlen, der uns zuschaut. Auf Google gibt es doch diese KI-Funktion inzwischen. Also wenn man seinen Begriff, seinen Namen eingibt und dann geht man auf KI-Modus, dann rechnet die KI für dich aus, wer du bist. Und ich habe das gemacht, ich habe Giuseppe Grazia eingegeben und dann KI-Modus gedrückt auf Google und dann kommt raus, Giuseppe Grazia ist ein Schweizer Schriftsteller, Publizist und Kommunikationsberater und seit dem 21. Januar trägt er die Gesamtverantwortung als Herausgeber und so weiter, schreibt für die NZZ, schreibt Bücher, hat Bestseller geschrieben und so weiter und war früher bei einer Bank beschäftigt, bei einem Bistum und so weiter. Also ich finde es nicht schlecht. Diese KI ist gar nicht so schlecht, wie die das zusammenfasst, muss ich sagen.
Ja, hatte ich akkurat beschrieben.
Hat die wichtigsten Sachen natürlich ausgelassen. Die Leidenschaft für die Freiheit steht zum Beispiel nicht drin.
Und du warst Sprecher des Bistums Chur, richtig?
Also Bistum Basel und Bistum Chur und Krisenmanager auch für die Bischofskonferenz. Das war, ist aber schon länger her jetzt, was mit der Bischofskonferenz. Und da habe ich eigentlich gelernt, oder was das bedeutet, wenn du nicht im Mainstream bist. Mhm. Weil die katholische Kirche ist quasi von der Definition ihrer Inhalte her eigentlich Anti-Mainstream. Also eigentlich völlig gegen den Zeitgeist.
Aber auch nicht unbedingt freiheitlich.
Ja, also innerhalb des katholischen Denkens natürlich nicht. Aber das Christentum als solches ist natürlich der Boden der Freiheit, kann man schon sagen, weil ja die Idee in der Antike, die Idee, dass jeder Mensch gleiche Würde hätte und dass jeder Mensch vor Gott gleich ist und eben das Ebenbild Gottes ist. Diese Idee ist in der Antike war, als zur Entstehung des Christentums war das undenkbar. Da gab es, der soziale Status war dort entscheidend. Sklave, nicht Sklave, Bürger, nicht Bürger, Mann oder eben Frau. Und nur der Bürger, der männliche Bürger, hatte wirklich Freiheiten. Alle anderen, also 80% der Menschheit, war eigentlich Sklaven oder Frauen oder Kinder. Mhm. Also das, die hatten. Und jetzt kommt das Christentum in diese Welt und sagt plötzlich, nein, nein, also alle sind gleich vor Gott. Und das ist schon eine Revolution. Das hat sich dann durch die Korruption der Kirche leider nie ganz durchgesetzt, bis zur Aufklärung. Muss man auch sagen. Aber ich würde mal sagen, die Aufklärer haben sich doch auch aus dem Christentum bedient und zum Glück und haben das durchgesetzt, dass die Menschenrechte eigentlich heute, dass wir die als selbstverständlich im Grunde anschauen.
Mhm. Das finde ich eine interessante Diskussion, die Religion einerseits als Wegbereiterin der Menschenrechte, der individuellen Freiheit, und andererseits die institutionalisierte Religion, die der Aufklärung immer wieder im Weg stand.
Naja, es ist leider tragische Vermischung dann. Und ich glaube auch, diese großen Institutionen neigen einfach zur Korruption und zur Trägheit und zum Selbsterhalt. Das sieht man ja auch beim Staat sehr schön. Also wenn der Staat noch klein ist und kleine Aufgaben hat und mit Idealisten gefüllt, ist er eigentlich ein Segen. Er bereitet uns den Boden für unsere freiheitliche, bürgerliche Handlungsspielräume. Und wenn er dann zu groß wird und zu fett ist, wird er korrupt und hat in erster Linie den Selbsterhalt im Kopf und nicht den Dienst an den Menschen. Und so ist es eigentlich auch mit der Kirche. Ob das dann ein Bischof ist oder ein Präsident oder ein Bundesrat, ich glaube, am Schluss sind die alle in ihrer institutionellen Selbsterhaltungsdynamik gefangen. Und ich hatte mal einen Freund, der hat eine Doktorarbeit geschrieben über Administrationen und hat dann nachgewiesen über die Jahrhunderte auch in Russland, dass die Administrationen fast immer gleich bleiben, egal ob obendrauf irgendwie ein Zar ist oder ein kommunistisches Regime oder ein Präsident, also dass die Behörde quasi ähnlich bleibt, also dass sich die Beamten quasi halten.
Ja, also es ist ja auch interessant, dass zum Beispiel unter kommunistischem Regime hast du dann trotzdem irgendwie eine Elite, die sich herausbildet, oder bürokratische Strukturen, die ähnlich funktionieren wie vielleicht das, was vorher da war, sagen wir jetzt im zaristischen Russland oder in anderen Orten. Also die Muster gleichen sich eigentlich immer wieder.
Der Mensch ist halt der gleiche, gell? Und wenn wir die Freiheit verteidigen, müssen wir halt auch von Menschen sprechen, weil der Mensch ist nicht von Natur aus freiheitsfähig. Das ist mein Verdacht. Es ist eine lebenslange Selbsterziehung, die da irgendwie, glaube ich, nötig ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, aber ich habe das Gefühl, es ist schon eine anstrengende Lebensform.
Der Mensch ist nicht von Natur aus freiheitsfähig. Das heißt, der Mensch ist von Natur aus was?
Mein Verdacht ist, also wenn ich jetzt mich anschaue, meine Biografie und auch meine Kinder und so, ist er in erster Linie träge und möchte umsorgt werden. Mama und Papa sollen sich sorgen. Später ist das dann der Staat, oder? Und dass deswegen sozialistische Regimes so immer wieder erfolgreich sind, indem sie den Menschen sagen, du kannst dich weiter nicht kümmern, wir ersetzen jetzt deine Eltern. Wir machen alles für dich, du musst nur gehorchen und zahlen.
Mhm.
Und dass du selber aus dieser Unmündigkeit, wie Immanuel Kant sagt, rauskommst, dass du sagst, nee, ich will jetzt erwachsen sein und selber verantworten, bedeutet ja, ich muss an mir arbeiten, jeden Tag, und ich kann nicht einfach auf Mama und Papa warten, sondern ich muss jetzt selber alles machen. Mhm. Und mein Verdacht ist, dass der Naturzustand uns eher in Richtung Trägheit und man soll mich umsorgen, und dass wir uns da hinaus katapultieren müssen durch starke Kultur der Selbstverantwortung. Aber vielleicht bin ich zu pessimistisch, vielleicht siehst du das optimistischer.
Ich bin da eher optimistisch. Ich glaube, der Mensch hat von Natur aus ein Bedürfnis, frei zu sein und frei zu handeln und gleichzeitig natürlich auch zum Beispiel materielle Bedürfnisse oder Bedürfnisse nach Sicherheit. Und vielleicht ist das so ein Abwägen oder ein Kampf zwischen diesen beiden Interessen, dass man immer wieder auch in Versuchung gerät, die Sicherheit der Freiheit vorzuziehen. Und das ist natürlich, vielleicht ist das, was du ansprichst, dass man eigentlich immer diese Versuchung hat und die Verantwortung und die Freiheit dagegen verteidigen muss.
Ja, ja, sehe ich auch, ja. Du bist ja jetzt schon länger eigentlich beim Schweizer Monat, du bist jetzt die Redaktionsleitung. Hast du bemerkt, wie sich Themen verändert haben die letzten Jahre, was du das Gefühl hast, dass die Gesellschaft sich so verändert hat, dass wir uns da mehr um andere Themen kümmern müssen als jetzt zum Beispiel vielleicht vor 5, 6 Jahren? Oder sind das immer die gleichen Themen?
Was sich natürlich zum Beispiel verändert hat, ist, kurz nachdem ich beim Schweizer Monat angefangen hat, ist Corona ausgebrochen. Und diese Zeit hat, glaube ich, schon etwas grundsätzlich in der Gesellschaft verändert. Ich denke auch, das Bedürfnis oder der Ruf nach dem Staat ist stärker geworden. Es ist irgendwie selbstverständlicher geworden, dass der Staat irgendwelche Krisen, die dann immer wieder ausgerufen werden, zu lösen hat und die Verantwortung da übernehmen muss. Und ja, vielleicht hat sich so ein bisschen das Narrativ in diese Richtung verschoben, und ja, umso wichtiger ist es da auch, denke ich, kritisch zu sein und dagegen zu halten, gerade auch als liberales Magazin.
Mhm. Ist auch meine Beobachtung. Vielleicht kann man es so auch erklären, dass vielleicht auch diese Idee, dass ich auf die Straße gehen kann und für meine Ideen den Staat anrufen kann, durch Gesetzesänderungen zum Beispiel verlangen kann oder Verbote. Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, ich bin persönlich tatsächlich eher auch für Umweltschutz und finde die Umwelt sehr, sehr wertvoll und auch die Tierwelt und so weiter. Ich habe kein Auto, aber ich bin kein Grüner. Ich würde auch nie Grün wählen, weil die Grünen operieren immer mit Verboten und mit Staatszwang, und das ist einfach keine liberale Lösung. Die beste Lösung für Umweltprobleme war in der Vergangenheit immer die Technologie, also die Fortschritte durch Forschung, durch Technik, durch Kreativität, und das kannst du gar nicht erzwingen und mit Gesetzen. Also der Staat hat noch nie ein Problem gelöst. Es war immer, fast immer die Technologie, wenn es um Umwelt ging. Ja, also der Katalysator hat große Probleme gelöst in Bezug auf Abgase. Und ich bin überzeugt, wir werden auch in der Energiefrage Lösungen finden, die viel besser sind, als wir uns heute vorstellen können. Also Freiheit, Kreativität ist immer die Lösung. Deswegen. Aber trotzdem ist heute der Trend, dass man sagt, ich bin für die Umwelt, ich bin für weniger Schäden. Also Verbot. Der Staat muss das und das verbieten. So kann man der Held sein für die Umwelt, aber eigentlich muss man nichts riskieren. Man kann einfach den Staat als quasi Exekutive anrufen für meine Pläne. Und ich finde, das ist wahrscheinlich deswegen so beliebt, weil es dich nichts kostet. Und du kannst immer jemanden finden, der schuld ist. Also in diesem Fall das doofe Volk oder eben der Staat, der nicht die Gesetze einführt und so weiter. Also weißt du, was ich meine? Du musst eigentlich nicht mehr selber verantworten. Du kannst das alles delegieren.
Aber siehst du nicht auch das Problem der externen Effekte? Also du hast etwas, was dir, du hast irgendeine Tätigkeit, das dir einen Nutzen bringt, zum Beispiel Autofahren oder ein Industrieprodukt herstellen und die Kosten für die Allgemeinheit oder für die Umwelt in diesem Fall trägt aber jemand anders. Und die Antwort der Ökonomie wäre dann quasi, ja, diese Kosten müssen dann internalisiert werden. Das geht aber nur mit staatlichen Gesetzen.
Ja, ja, das ist auch so. Ich glaube, es ist nicht vernünftig zu sagen, es braucht gar keinen Staat. Ich bin da kein Radikal.
Kein Anarchist.
Nein, bin ich nicht. Es braucht natürlich einen Staat. Die Frage ist, wie groß und wie viel. Das ist der gesunde Streit und der vernünftige Streit. Wie viel? Und ich weiß nicht, ich sehe es so, dass wir heute zu viel Staat haben, auch in der Schweiz.
Ja, und was du vorhin angesprochen hast, Institutionen, die, wenn sie groß werden, dann werden sie quasi träge und machtbesessen und haben einen Haufen schädliche Nebenwirkungen, sage ich jetzt. Das ist, denke ich, etwas, was man dann immer sehr schnell auch vernachlässigt, weil auf den ersten Blick ja, man möchte irgendein Problem lösen, oder? Das ist immer die technokratische Sicht eigentlich. Man hat ein Problem, man möchte es lösen und man setzt dazu das Instrument des Staates ein oder irgendeiner staatlichen Regulierung. Aber dass damit auch quasi Nebeneffekte verbunden sind, das stellt sich dann immer erst später heraus und das vernachlässigt man bei der Planung immer gerne.
Ja, ja, ja klar. Und dann baut man Stellen auf, man baut ja Stellen aus. Man darf sich ja nicht vergessen, je mehr wir rufen nach dem Staat, je mehr wir Verbote fordern oder Regulierungen fordern, desto mehr Mitarbeiter braucht dann der Staat auch, desto mehr Budget, desto mehr Schulden. Und diese Schuldenwand, die wir heute haben, ist ja auch ein Spiegel der Ansprüche. Je mehr die Ansprüche steigen, desto mehr steigen auch die Schulden. Und dann hat man ja Stellen aufgebaut und eingesetzt und diese Leute wollen ja alle nicht mehr entlassen werden. Also Stellen zu streichen ist wahnsinnig schwer, einmal installiert. Sagt ja auch Foucault, du kennst das sicher, Foucault sagt, was mal institutionalisiert wurde, ist sehr schwer wieder wegzukriegen. Und das ist hier auch der Fall. Und deswegen müssen wir vom Schweizer Monat vor allem darauf schauen, dass wir mit vernünftigen Argumenten klar machen, dass wir uns alle für das Lebensqualität von uns allen weniger Staat und mehr Bürgerverantwortung eigentlich einfach die Lösung wäre. Und ich bin überzeugt, wir werden das gut hinkriegen, dass wir da immer die besten Argumente liefern. Das ist ja eigentlich mein Ziel. Wir liefern immer die besten Argumente für die liberale Position. Oder was meinst du?
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Pläne? Was können unsere Leser, unsere Zuschauer erwarten vom Schweizer Monat im 2026?
Also ich verspreche, wir sind der Advocatus Diaboli des liberalen Standpunkts und ich sage ganz bewusst Advocatus Diaboli, weil der Anwalt des Teufels, der, wie es früher hieß, das ist der gewesen, der die unangenehmen Fragen stellen durfte. Das ist der einzige gewesen in der Kirche, der durfte hinterfragen, was als gesichert galt. Wir werden also hinterfragen. Wir werden die unliebsame manchmal Position einnehmen und den Gottesdienst der Konformisten stören. Wir werden diese unangenehme Arbeit tun und zwar im Dienst der Freiheit, so dass wir alle bessere Ideen hören im öffentlichen Raum, als wir sie jetzt haben. Und ich möchte, dass dieser Wettbewerb der Idee, dass der wieder richtig spielt und dass wir einen großen Teil dazu beitragen, und zwar mit dir zusammen. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Wir werden dann Aktualitäten der Woche besprechen ab sofort, ne, wir zwei.
Und auch Sie können natürlich den Schweizer Monat und unsere Arbeit unterstützen, indem Sie Mitglied werden bei uns, wenn Sie es noch nicht sind, indem Sie unseren Newsletter abonnieren und indem Sie uns generell gewogen bleiben und auch nächste Woche wieder zuschauen. Und bis dahin eine gute Woche und noch einen schönen Tag.